SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Konrad Adenauer. Er ist der Enkel des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik, dessen Geburtstag sich am 5. Januar 2026 zum 150. Mal jährte. Wir unterhalten uns über die persönlichen Erinnerungen an seinen Großvater und wollen den Menschen hinter dem Bundeskanzler etwas besser kennenlernen, worauf ich sehr gespannt bin. Hallo Herr Adenauer. Schön, dass Sie mein Gast sind.
Ja, vielen Dank. Ich komme gerne.
Herr Adenauer, was ist so die erste Erinnerung, die Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an Ihren Großvater denken?
Ja, ich denke zuerst an Röndorf, wo ich auch geboren bin, 1945, wo ich dann auch 3,5 Jahre gelebt habe. Und da gibt es Erinnerungen an ihn, also als Hausherrn quasi. Und wir hatten ja auch Schafe im Garten und Hühner. Und das war ein sehr lebendiges Leben auf dem großen Garten. Und da erinnere ich mich an Szenen aus der Küche und Begegnungen mit ihm. Und manches wird natürlich durch Fotos gespeist, die es dann von uns gibt, wie wir da gelebt haben. Aber dann fing das eigentlich mit der Bundeskanzlerwahl, die ich dann schon von Köln aus erlebt habe, also richtig an. Und als er gewählt wurde, war ich in Aachen bei den Eltern meiner Mutter untergebracht, weil die selber im Bundestag waren, um der Wahl beizuwohnen. Und dann tanzten die Personen um mich herum einen Freudentanz, als das Radio kam, dass er gewählt sei. Und mir war das etwas fremd und ich dachte, was heißt Bundeskanzler? Das ist ja ein merkwürdiges Wort. Also Kanzler sowieso nicht. Bunt, dachte ich mir, hat was mit der bunten Farbe zu tun. Also Bundeskanzler und hat mir dann Indianerhäuptling mit bunten Federn vorgestellt.
Sie waren damals 4 Jahre alt.
Ja, knapp 5 kann man sagen. Also 4.
Sie sind im Januar 45 geboren, ja. Also in den letzten Kriegsmonaten. Ihr Großvater hatte 7 Kinder mit 2 Frauen und 24 Enkelkinder. Wahnsinn. War er ein Familienmensch und was war er für ein Opa?
Ja, also er war schon ein Familienmensch und war auch stolz auf die Familie, hat sich auch gerne vorgezeigt. Die wurde so nicht versteckt, auch nicht wegen irgendwelcher Entführungs- oder Attentatspläne. Das war damals, sagt er sehr fern, hat sie gerne gezeigt, auch in Wahlkämpfen. Und hat ja jeden 5. Januar seinen Geburtstag groß gefeiert. Also im Kött, im Palais Schaumburg, das war eine ganztägige Feier. Und ab 51, als ich dann 6 war, da wurden wir dann ständig eingeladen dahin und haben sehr viele Leute kennengelernt, also Bundespräsidenten und Minister und Sache Botschafter und also alles, was hier in Deutschland eine Rolle spielte, kam ja zum Geburtstag. Und er hat die Familie immer dazu eingeladen, aber er braucht auch sehr viel Ruhe. Also wir haben später gelesen auch, dass er dann eigentlich oft ganz froh, wenn die Familie weg war, natürlich auch die Enkel, die überall herumwuselten. Mhm. Die Erwachsenen waren ja dann Gesprächspartner für ihn auch, aber wir hatten sozusagen keine direkten Gespräche mit ihm, weil er damals galt der Grundsatz, man spricht nur, wenn man gefragt wird. Und meistens hat das sich so ergeben, dass man guten Tag sagte, Großvater. Das Wort Opa lag ihm sehr fremd, das war für ihn ein Mensch in Pantoffeln und Pullover auf dem Sofa. Also er war der Großvater, er war immer Herr, immer bestens angezogen, ausgefertigt. Und die Fotos, die man sieht, wie er auf dem Sofa sitzt mit Enkel am Schoß oder um sich herum oder wie sie ihn umschmusen, das ist natürlich irgendwie gestellt gewesen. Das war natürlich, die Enkel mochten ihn sehr, aber das war immer nur einige Minuten so etwas. Also sonst hat er immer ernsthafte Geschäfte zu tätigen und war dann oft von so etwas erschöpft. Das war natürlich im Alter, als da immer mehr Enkel kamen, mehr. Früher waren wir ja nur weniger am Anfang.
Waren Sie auch mal alle zusammen dann bei ihm? Da war ja wahrscheinlich ordentlich was los.
Ja, doch, sicher Weihnachten. Und Sie müssen sehen, die Altersspannweite ging ja von 1939, dem ältesten Enkel, also einem Vetter von mir, bis zu Beginn der 60er Jahre. Also große Spannweite. Und insofern also waren, als er starb, noch viele Kleinstenkel dabei. Ne? Und auf den Bildern fehlt immer ein oder andere auch. Und die Kinder sind meistens drauf und ich mache mir gerne die Mühe, dann auf den Bildern nachzusehen, wer hier fehlt. Und man kann da auch erkennen, von welchem Jahr der Geburtstag war an manchen Anzeichen.
Aber wie war der Geburtstag dann im Palais Schaumburg? War so ein bisschen für Sie als Kinder wie ein großer Abenteuerspielplatz?
Ja, das war so. Also wir, das fiel ja manchmal in die Weihnachtsferien noch hinein, der Geburtstag. Es gab auch schon mal, wenn die kürzer waren, auch in NRW schulfrei am 80. Geburtstag. Und wir standen früh auf um 6 Uhr. Mein Vater hatte einen Chauffeur und sind dann sehr früh gestartet um 7 Uhr nach Bonn. Oft war Glatteis an dem Tag und dann kamen wir in ein Krankenhaus in Bonn an. wo in der Krankenhauskapelle an der Messe teilnahm, also wir auch. Dann gab es in demselben Krankenhaus ein Frühstück, also mit den Nonnen und anderen Bewohnern. Und von da ging es dann im Auto weiter zum Palais Schaumburg. Und da war dann anfangs dann die Polizei, stramm nachher die Bundeswehr, vorher Bundesgrenzschutz. Und dann gab es eben den ganzen Tag feiern. Erstmal in seinem Arbeitszimmer hat die Familie gratuliert. Die kleinsten Enkel brachten also Biedermeierstreuschen mit und sagten selbstgemachte Gedichte auf. Ich selbst habe auch mal für einen jüngsten Bruder mir auch ein Gedicht geschrieben, habe ich kürzlich entdeckt. Und danach ging es dann runter in den Kabinettssaal, wo dann eben erstmal das Haus gratulierte, die Mitarbeiter, und dann kamen eben so die Minister, und dann ging es den ganzen Tag rum, auch das diplomatische Korps. Es macht sehr viel Spaß, auch mit den fremdländischen Botschaftern zu sprechen. Andere Hauptfarben, andere Gewänder. Und dann gab es immer Ständchen. Aus Tolai kam immer von den Benediktinern kam ein Knabenchor, Pater Maurus, das war regelmäßig so. Dann kam der Kölner Männer Gesangverein und auch der Polizeichor Köln. Es gab so 3 Ständchen am Tage. Das Interessanteste war für mich eigentlich der erste Geburtstag, 51. Da haben wir draußen im Mantel auf der Terrasse gestanden, haben die Jäger ihm ein weitbindiges Konzert dargebracht, und da war eine ganze Strecke von Wildschweinen von Säulen aufgereiht. Ui. Also tote Tiere, die ich so noch nicht erlebt hatte. Und Russland wollte immer, dass ich mich auf eine tote Sau setzen würde. Das habe ich aber abgelehnt.
Das Tolai, war das ist Tolai bei uns,
ja,
im Zalle?
Ja, es ist Tolai. Ne? Mhm. Und es gibt ja Telai und Tolai. Und das war Tolai, alte Beziehung. Über den Pater Maurus Sabel, der war wohl früher in Maria Lach gewesen. Und dann auch Paul, der Geistlicher war, hat ihn gekannt. Und dadurch kam die Verbindung. Und der kam jedes Mal in den Bus aus dem Saarland eben, hat dann da mit seinen Knaben Chor gesungen. Ne?
Über Maria Lach, das Kloster, wo ihr Großvater sich während des Dritten Reiches versteckt hat, unterhalten wir uns später noch ein bisschen mehr. Man sagt über ihn aber auch, dass er humorvoll war. Welche Rolle hatte er in der Familie auch?
Der Großvater, der war humorvoll. Er machte gerne Witze und Witzchen und nahm auch gerne andere Personen hoch. Also er konnte Witze machen auf Kosten anderer, aber er war auch gut im Nehmen. Und es herrschte immer ein ironischer Tonfall in der Familie. Also es war oft nicht so eine direkte Ansprache, sondern eine ironische Ansprache. Man konnte sich auch gerne lustig machen über andere Personen, die nicht anwesend waren. Da gab es viele Geschichten, und also es war eigentlich immer amüsant auch. Ne? Und Russland konnte auch gut singen, er hatte gute Stimme gehabt und konnte seine Studentenlieder noch von früher sehr gut. Und also machte man Späßchen. Ne?
Also ganz Rheinländer.
Ja, doch, auf jeden
Fall. Und hatte er eine besondere Rolle? War er wirklich so der Chef, der Kopf der Familie?
Doch, das war er schon. Also wenn er den Raum betrat, dann standen alle auf, dann wurde es still, und hat also den Raum immer beherrscht, und es hat ihm auch keiner widersprochen. Er hat auch mit seinen Kindern, auch vor allem mein Vater, das kenne ich, auch viel korrespondiert über Wirtschaftsfragen. Und mein Vater war bei der Rheinischen Braunkohle im Vorstand. Es ging viel um Stahl und Kohle und Wirtschaftsrat. Mein Vater war dann auch Vorsitzender Wirtschaftsverein der CDU im Rheinland, sitzt in Köln, und also da wurde viel darüber diskutiert, aber das hat uns als Kinder noch nicht so interessiert. Ne?
Herr Adenauer, Sie haben schon das Haus in Rhöndorf Ihres Großvaters angesprochen. Heute ist es ein Museum, geführt von der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Sie sitzen im Vorstand der Stiftung und kennen das Haus besonders. Sie sind die ersten 3,5 Jahre Ihres Lebens dort aufgewachsen. Nehmen Sie uns mal mit dorthin. Was kann man dort sehen und über Ihren Großvater und den Menschen Konrad Adenauer erfahren?
Ja, man kann sehen, das schöne Haus, was am Hang liegt, also ein weißes Haus, kann man sagen, mit schwarzem Schieferdach und grünen Fensterläden und Metallteilen. Und das Grundstück ist 5000 Quadratmeter groß, also sehr groß. Wow. Hanglage, nicht so einfach zu bewirtschaften. Im unteren Teil war früher ein Nutzgarten, also da standen also Kirschbäume, Nussbäume auch oben noch und vor allem Beerensträucher und vielleicht andere Dinge im Kriege auch noch, vielleicht auch Kartoffeln. Und oberhalb gab es den schönen Garten, den Ziergarten, wo dann sehr viel Rosen standen. Er liebte ja Rosen vor allen Dingen, aber er hat sie nicht gezüchtet, wie das immer heißt, er hat sie gezogen. Also Züchter ist schon ein eigener Beruf, das kann man nur auf großen Feldern bestellen, das kann man nicht am Berghang Rosen züchten, das kann sie nur gut halten. Aber er war ein Freund aller anderen Pflanzen auch, er suchte immer einen Garten zu haben, der immer grün ist, also auch im Winter Grünes hat und vor allem vielleicht auch etwas hat, was blüht und duftet. Also er liebte duftende Pflanzen und eben auch immer was Farbiges im Garten. Ja, und im Haus selber ist alles so gelassen worden, wie es beim Tode verlassen hat, kann man sagen. Außer einigen Bildern, die wir weggeben mussten aus Gründen, das führt zu weit hier. Aber es ist alles schön geschmückt und behängt wie früher. Und ich kenne mich durch als Kind, das da groß geworden ist, sehr gut aus. Ich kenne jeden Quadratmeter dort. Und ich habe das Gefühl, es riecht noch genau wie früher alles. Das ist so geblieben. Und er hat ja auch noch eine Zeit lang seine letzte Haushälterin das Haus bewohnt. Und es hat immer jeden Tag frische Blumen auf allen Tischen gegeben. Das haben wir leider abschaffen müssen, weil sehr viele Flecken dann verursacht wurden durch das Wasser. Und wir haben auch sehr viel Brandschutz eingebaut. Aber das sieht man nicht. Also ist alles so da, wie es war. Und wir müssen natürlich immer wieder erneuern. Das Haus ist 37 bezogen worden. Also es ist schon bald 90 Jahre alt. Aber es macht einen tollen Eindruck und es beherrscht die Gegend. Und er wollte das Haus ja so haben, dass er von oben runter gucken konnte. Also er wollte die Rheinhöhe haben, ne? Und kann dann bis ins Neuwieder Becken runter gucken. Und ja, innen drin haben wir sonst das Wohnzimmer, wo auch dann Weihnachten die Krippe steht, eine riesige Krippe, also die eine ganze Nische einnimmt. Und dann hat er drei Standuhren, da erlebte, also Standuhren, die auch läuteten. Und eine steht dort und dann hängen da Bilder an der Wand, etwas Bücher auch und eine riesige Musiktruhe, die ihm in den 50 Jahren geschenkt worden ist, also mit Tonband drin und Plattenspieler und eben Radio. Gibt es das Esszimmer, also mit einem Plattenboden. Als andere ist noch Holzbalkendecke, also es quietscht überall. Und im Esszimmer hängen auch eben Porträts und einige Silbergegenstände, die ihm so geschenkt worden sind, die er gesammelt hat. Man kann auch sehen, dass er auch zwei Klingelknöpfe hat, eine an der Lampe oben und an einem Kronleuchter und andere dann am Tisch. Da konnte er also nach Bedienung klingeln. Und dann gab es auch einen richtigen Stromstecker am Tisch. Und der war für den Toaster da. Also er liebte morgens Toast zu essen. Vielleicht lag es auch daran, dass der Berg so hoch war, dass da kein Brötchenjunge vorbeikam. Jedenfalls, das ist das zu sehen und viele Erinnerungsstücke. Man kann dann auf eine Terrasse auch rausgucken. Und nach dem Kriege, dann in den 50 Jahren, hat er dann noch einen Raum anbauen lassen auf der bereits vorhandenen Terrasse als Frühstückszimmer. Denn das Haus liegt hier an einem Westhang des Gebirges, des Bergischen Landes, kann man sagen. Und er wollte mehr Sonne haben und das ist ein Raum, also mit Fenstern an drei Seiten, wo er dann eben nach Süden gucken konnte, auch nach Westen gucken konnte und einen großen Blick hatte. Diese Räume kann man also als Besucher auch sehen, zum Teil aber auch nur von außen durchs Fenster. Und die obigen Zimmer, also Schlafzimmer und Arbeitszimmer im ersten Stock, die können die normalen Besucher nur durch die Fenster von außen sehen. Darum haben wir immer Licht an den Räumen, damit also etwas zu erkennen ist. Also wenn ich führe, das ich häufiger im Jahr mache, dann habe ich die Erlaubnis eben auch durch diese Räume zu führen. Also im Arbeitszimmer ist ein schmaler Schreibtisch, von dem er die privaten Briefe diktierte, hängen auch schöne Bilder da. Und dann ist ein Bücherschrank da drin, das heißt ein Unterteil. Die Möbel, die er aus Köln mitbrachte nach 33, die waren ja oft viel zu groß für das Haus, das ja eigentlich ein kleineres Haus ist, ne? Im Schlafzimmer steht so also sein Bett und eben, wo das Ehebett früher stand, zur zweiten Frau da, ist heute der Oberteil von dem Bücherschrank. Da sind seine Lieblingsbücher drin. Also Köln, Rheinland, Politik etwas, Geschichte, vor allem Kunst. Also er liebt ja Kunst, alte Bilder, christliche Kunst und vor allem Rembrandt auch. Da sind viele Rembrandt-Bücher da und Bücher mit schönen Einbänden. Und wenn er im Zimmer allein war, konnte er von da aus dann auch sehr gut, also morgens früh hat er wenig geschlafen, konnte nicht gut schlafen, hat er sehr viel in seinen Büchern dort gelesen.
In dem Haus kann man angeblich auch sehen, dass ihr Großvater ein Tüftler war. Woran?
Ja, er hat mehrere Phasen im Leben gehabt, in denen er tüftelte. Er war schon als Schüler, kann man sagen, naturwissenschaftlich interessiert. Er war eigentlich gar nicht so historisch interessiert. Das war nicht so sein Hobby eigentlich. Und er war Mensch, der in die Zukunft guckte und glaubte, dass man eher vielleicht auch etwas erfinden könnte, was dann nachher bahnbrechend sei oder würde und wo er auch mit Geld verdienen könnte. Er kam ja aus bescheidenen Verhältnissen und träumte eben von Züchtungen auch mit Stiefmütterchen und eben er hat versucht, den Dampfantrieb der Lokomotiven zu verbessern, also einen höheren Wirkungsgrad zu erzeugen und hat auch überlegt, wie man das Abgas und den Rauch der vielen Öfen, die damals in allen Zimmern ja waren, nicht nach oben durch den Schornstein pusten könnte oder musste, sondern wie man sie in den Boden ableiten konnte, also über das Kanalsystem. Also Ideen waren schon sehr weitreichend, aber eben es gab viele Schwierigkeiten, hat auch kein Geld gehabt, um sowas dann weiterzumachen. Aber später, als er dann in der Zwangspause war, ab 33 hat dann auch sehr viel mit dem Patent in Berlin korrespondiert für seine Erfindungen. Das waren natürlich wichtige Sachen, es waren auch Kleinigkeiten. Und die meisten Sachen, die man auch heute noch sehen kann, also seine Musterstücke, die haben sich mit Haus und Garten beschäftigt. Also ein Toaster mit Spiegel, wo man sehen kann, wann das Brot braun geworden war. Oder eben eine Gießkanne, wo man den Brausedeckel nicht abziehen musste, sondern umklappen konnte. Da konnte man also mit derselben Gießkanne einen Guss machen, wenn man es gepflanzt hatte. Und dann nachher auch mit der Brause eben das Ganze schön weitflächig begießen. Oder auch einen Schlauch. Es gab damals noch nicht die vielen Schlauchpatente, die wir heute haben. Also man konnte dann auch den Schlauch, musste man den Finger draufhalten oder den abknicken, um den Wasserfluss zu stoppen. Da hat er so oben einen Verschluss eingebaut, den man also mit der Hand, also mit Hebel bedienen konnte. Mhm. Und ähnliches mehr. Das Schlimmste war aber, das muss ich auch erzählen, er hat versucht, also das Ungeziefer, was an den Bäumen Herr zu werden, und hatte dann gedacht, das kann man so machen, dass man also eine Art, die Maler haben ja auch so einen Wischbesen, also mit dem sie so breitflächig malen können, so ein Ding zu nehmen, so eine Art Besen, den in eine leitende Flüssigkeit zu tauchen und dann oben an diesem Besen einen Stecker anzubringen, eine Stromleitung, um dann Strom in diesen Besen zu leiten und den dann am Baum entlang zu streichen, sodass also die Tiere, die da rumlaufen, dann getötet würden. Das war schon etwas abenteuerlich und das Patent hat gesagt, das sei nicht für die Tiere gefährlich, das sei für die Menschen gefährlich, die sowas benutzten.
Er hat zum Beispiel aber auch schon in Köln mit einem Bäcker eine Backmischung erfunden, um die Menschen nach dem Ersten Weltkrieg besser mit Brot zu versorgen. Ja. Darauf hat er auch ein Patent. Woher kam dieser Erfindergeist, dass er da so getüftelt hat?
Ja, im Krieg war er verantwortlich für die Ernährung der Kölner Bevölkerung, hatte auch dann mit dem neutralen Holland Verträge gemacht über die Milchlieferungen. Und es gab damals, als Rumänien noch auf der deutschen Seite war oder neutral war, Maislieferung nach Deutschland und hat versucht eben, den Mangel an normalen Weizen, Roggen und so weiter abzuhelfen, indem er eben ein Brot haben wollte, was diesen Mais verwertete. Und das war ein Mischbrot, also da war nicht nur Mais drin, aber viel Mais drin und andere Dinge, auch Gerste und so weiter. Und das hat er mit einem Brüderpaar, die eine bekannte Brotfabrik in Köln betrieben, Öbel hießen die, hat er dann gemeinsam das erfunden. Also es ging darum, das Brot musste einmal halten, es durfte nicht bröselig sein, das wissen die Bäcker wahrscheinlich besser, und dann musste es auch dauerhaft sein, also gut halten, also gesundheitlich, und es musste auch noch schmecken. Mhm. Und da kam es eben an auf die Mischung, auch mit dem Geschmack und so weiter, und das haben sie rausgefunden, ein Brot. Dafür gab es dann eben auch Patente, aber für andere gab es keine Patente. Das war also eine Wurst, die er erfunden hatte. Es gibt ja Soja, ist in heutiger Zeit noch bekannter geworden als früher. Und daraus konnte man eben auch sozusagen als Tierersatz eben ein Mehl bereiten, was dann daraus eine Leberwurst machen, also etwas, was wie Leberwurst aussah. Da war auch ein bisschen Fleisch dabei, um den Geschmack zu erzeugen. Die hat es dann zu Patenten in Ungarn geschafft, in England, trotz Krieges und so weiter. Aber es hat durch wirtschaftlich nichts gebracht. Diese Dinge wurden meistens verteilt, also frei verteilt, auch in Krankenhäusern. Und es kam gut, die Ärzte hatten das alles gut befunden. Und das war eine Hilfsmaßnahme. Das andere war, dass er dann auch nichts erfunden hat, aber verteilt hat, Graupen. Die wurden also zu Suppen verarbeitet. Und es gab sehr viele Freiküchen in Köln damals und es war den Leuten nachher ein Überdruss mit den Graupen. Da hat man ihn zum Graupenauer ernannt. Aber das war so, das war der Notgehorchen, da wollte er zeigen, dass er eben fantasievoll war und eben was schaffen konnte. Das andere war, dass er auch immer noch dachte, er könnte vielleicht da eben ein Patent erfinden, was dann weltweit Verbreitung findet und wo er dann noch Einnahmen bekäme. Die Familie war damals, hatte er damals 3 Kinder und nachher kamen die anderen dazu. Und also er wollte ein auskömmliches Leben führen, ein ausreichendes Leben führen, aber auch natürlich einen gewissen Wohlstand haben, auch wie er hatte, Wohlstand für alle, aber nichts Übertriebenes, also kein Luxus. Und er dachte wohl daran, dass es, weil er Beamter praktisch war, mit einem Beamtengehalt, dass er damit sich ein Zubrot verdienen könnte.
In seinem Haus in Röndorf hat er 1962 auch den französischen Staatspräsidenten de Gaulle empfangen. Verband die beiden Männer mehr als eine politische Partnerschaft und die Arbeit?
Ja, ich glaube schon, dass es mehr war. Also man spricht ja von Freundschaft. Also nicht einer deutsch-französischen Freundschaft, sondern auch einer Freundschaft zwischen den beiden Staatsmännern. Ja, es war so, als ich 58 traf, ist mein Großvater ja mit sehr bangem Herzen nach Colombier gefahren, weil er dachte, der Gaulle, der allen europäischen Einigungsbemühungen entgegenstand und es stark kritisierte, dass der jetzt alles zerschlagen könnte, so wie Trump das heute tut mit vielen Dingen, und sagte, EWG brauche ich nicht, tritt nur aus, ist ja nachher aus der Militärstruktur der NATO ausgetreten. Also war auch ein Mann, der von Mehrfachbündnissen, Multilateralität nicht viel hielt. Aber andererseits hielt er sehr viel von einer Bilateralität, also mit Deutschland. Und er wollte durch Frankreich auch wieder groß machen, bedeutend machen. Es war ja nach dem Krieg von den Alliierten etwas unten gehalten worden. Und da war Deutschland natürlich als Partner, es strebte immer weiter auf. Deutschland hatte dann schnell in der Autoproduktion viele Dinge, die Engländer und ich war so überholt, war stärkste Wirtschaftsmacht geworden und das hatte natürlich anerkannt und gesehen. Und er dachte, dass Frankreich so die politische Führung übernehmen sollte und das sollte ein Zweierbündnis werden. Und mein Großer fand das auch gar nicht schlecht, also im Schutz Frankreichs etwas zu segeln. Damals konnte man nicht daran denken, dass Deutschland eine Führungsrolle in Europa übernehmen könnte oder sollte. Dann hat de Gaulle auch diese Fouché-Pläne ausarbeiten lassen für eine Zweierunion. Und diesen Plänen wäre mein Großvater auch gerne gefolgt, aber die Benelux-Länder, vor allem Holland, waren sehr dagegen, Italiener auch. Die fühlten sich also dann als Partner zweiter Klasse. Und das kam damit nicht durch. Und dann gab es ja auch in der CDU die Atlantiker, also das waren vor allem dann Gerhard Schröder der Erste und auch Erhard, die also mehr nach Washington guckten und denen das ganze Europäische mehr so eine Duselei war, etwas Gefühl zu sein. Die sagten, das wirtschaftliche Wichtiges ist eben drüben, also der Atlantik und auch dieses Werden der EWG hat auch Erhard sehr kritisch betrachtet. Also der war da groß auch kein Freund von. Und das war auch alles das, was mein Großvater dazu brachte, von der Bundespräsidentenkandidatur im Jahr 59 abzurücken. Also er sah den Erhard schon kommen damals und sagte, dann geht alles das, was wir jetzt erreicht haben, geht das kaputt irgendwie. Und er war auch immer misstrauisch gegen den Amerikanern, ob deren Atomschirm wirklich auch für Deutschland angewendet würde. Es gab das Wort Puria, pur bella. Also man dachte wirklich, wir haben aber nie einen Soldaten für Deutschland in den Krieg. Wenn die Russen Berlin angreifen, dann ist das denen eigentlich egal. Ungefähr das hatten die keine Karten drin, so ungefähr. Kennedy war ja dann auch auf der Kippe so etwas und hat das ja nachher dann noch anders gedreht. Aber die Sorge war immer da und natürlich waren die Russen für die Franzosen auch näher, als die Russen für Engländer sind oder für Amerikaner sind. Da haben die großen Abstand. Und das ist heute alles wieder sehr wichtig geworden.
Aber es gab eine persönliche Beziehung ja, neben der sicher. Politik.
Ja, durch die, also Russland war der erste, sagen wir, Politiker, den de Gaulle nach Hause in die Boisserie in Colombey eingelassen hatte. Und also
in Lothringen.
Ja. Das war schon in Lothringen, das war sehr gut. Und die haben sich zum ersten Mal in die Augen geguckt da bei der Begrüßung am Eingangsbereich der Villa. Und das hat sofort funktioniert. Und man sagt, de Gaulle liebte es, wenn andere ihn ehrten, achteten und ihn sehr schätzten. Das tat ihm sehr gut. Und umgekehrt wusste mein Großvater auch, wie man Sympathien für sich erwecken konnte. Und die Gespräche liefen sehr gut und hat das sich fortgesetzt. Und der letzte Besuch meines Großvaters war ja in Madrid gewesen. Und dann auf der Rückreise hat er nochmal im Februar 67 bei de Gaulle Station gemacht. Er war ja schon Ex-Kanzler. 3 Jahre. Aber das hat bis dahin gehalten und wir haben auch andere Zeugnisse, auch Bücher mit Widmungen, die de Gaulle geschickt hat und vieles mehr. Er hat ihn ja auch dann 64 Mitglied der Akademie des Sciences Morales et Politiques gemacht, also Institut Français in Paris und da war die ganze Familie eingeladen, also Kinder und Schwiegerkinder. Tolle Sache. Also es war eine herzliche Beziehung und alle Kinder kriegten noch ein großes Foto mit im Lederrahmen von ihm geschenkt mit Widmung drauf. Also es war auch schon sehr intensiv, also etwas intensiver als mit jedem anderen.
Sie sind der älteste Sohn seines ältesten Sohns. Sie wurden am 9. Januar 1945 noch im Krieg geboren. Sie wie Ihr Vater tragen auch seinen Vornamen. Wie kam es dazu?
Das ist Tradition geworden. Schon der Vater meines Großvaters hieß Johann Konrad Adenauer. Wobei Konrad eigentlich damals neu in der Familie war. Johann kommt ja häufiger vor. Und der Urgroßvater als Johann Konrad geboren und starb als Konrad. Also im Grabstein steht nur noch Konrad mit K, früher wurde es mit C geschrieben. Und er war der dritte Sohn seines Vaters. Erst hieß August nach einem anderen Onkel und auch Vorfahren. Und dann kam Johannes, auch Johann Hans und dann kam er. Und dann gab es einen Patenonkel, der hieß auch zuerst Konrad Tonger, über den nicht viel bekannt ist, der auch noch im selben Jahr gestorben ist. Der wohnt im selben Hause. Also da kam das Konrad her und dann hat das anscheinend Furore gemacht, sodass mein Vater als erstes Kind auch wieder Konrad hieß. Und dann hatte mein Vater als erstes Kind eine Tochter, meine Schwester Irene, die in Bad Godesberg heute lebt. Und dann kam ich als zweites Kind und dann auch wieder Konrad. muss sagen, als ich geboren war, er in Norwegen Soldat, also er war gar nicht dabei und hat mich erst mit einem Jahr gesehen, also Rückkehr aus der Gefangenschaft. Und dann war er auch der Großvater als einziger Mann da, der da noch Pate spielen konnte.
Er ist der Taufpate.
Der Taufpate, ja. Und dann war die Taufpate meine Tante Lotte, die war damals knapp 20, so 19. Ja, die Männer waren alle so im Krieg und weg. Und der Georg, der Jüngste, war noch zu klein, der war damals erst 15, war damals noch, konnte nicht Pate sein, so ist der große Pate geworden. Meine Schwester wollte auch die Großmütter paten. Mhm. Also es war Mangel an Paten im Kriegsende da. Und als unser Sohn geboren wurde, war das eigentlich ziemlich klar. Also meine Frau, die sonst eher etwas skeptisch in Sachen ist, die hat auch zugestimmt. Und da haben wir noch einen Sohn bekommen, der heißt Konstantin, also auch mit K und O. Und habe ich gesagt, das ist ganz praktisch, dann haben wir Dinge, die Initialen tragen. K.A. bleibt dann auch da erhalten, sind alle zufrieden. Ne?
Also Ihr ältester Sohn heißt dann auch Konrad. Aber hatten Sie dadurch, dass Ihr Großvater auch Ihr Taufpate war und Sie eben den gemeinsamen Namen tragen, eine engere Verbindung oder eine besondere Verbindung?
Doch, das haben wir auf jeden Fall. Also einmal haben wir nachher auch in seinem Haus in Köln gewohnt, als ihm zurückgegeben worden war nach dem Krieg. Dann haben wir sozusagen dieselben Kirchen besucht, auch die Kirche, wo er geheiratet hat, St. Stephan in Lindenthal. Und dann haben wir dasselbe Gymnasium besucht wie er, auch wie mein Vater und auch nachher Onkel und unsere Kinder. Dann dasselbe Fach studiert, Jura, auch in Freiburg und Breisgau, wo er und auch mein Vater studiert hatten. Dann in Köln. Dann haben wir eben auch viele Namavorlieben auch gemeinsam. Und ich habe mich ja seit seinem Tode sehr mit ihm beschäftigt. Ich hatte damals, war ich schon im Jurastudium und kurz vom Referendar. Und habe dann auch meinem Vater geholfen bei der Nachlassabwicklung, also so als Familiensekretär gespielt und kam dann auch als Nachfolger von ihm in die Stiftung hinein, schon seit 35 Jahren und sozusagen konsumiere alles, was über ihn geschrieben wird und schneide mir jetzt alles aus und habe eine riesige Sammlung, habe auch gesammelt über ihn alles, was an Kunst zu erwerben war, Briefmarken, Münzen, Medaillen, Grafik, auch Ölbilder, viele Köpfe, Bronzeköpfe, also ich weiß da sehr gut Bescheid und kann mich also auch was angeht, sehr gut in seine Seele hinein versetzen, also in sein Gefühlsleben und verstehe auch seine Sprache, wie er argumentiert hat und man kann das also sehr gut also nachverfolgen. Ich jedenfalls kann das heute, wie das gekommen ist. Insofern fühle ich mich eben also auch nicht nur qua Abstammung, sondern eben auch sonst geistig sehr verwandt.
Und damals, dadurch, dass Sie denselben Namen getragen haben, Sie haben den Namenstag dann ab und zu zusammen gefeiert, war da eine Nähe da?
Richtig, ja, ist klar, das war so Heilige Konrad von Konstanz, das war der Bischof von Konstanz, der ein Welfe war, der schon vor 1000 gestorben ist und das ist unser Patron, nicht der Konrad von Pachtsheim, der erst in 1930 Jahren heilig gesprochen worden ist und das Fest war am 26. November und wir haben immer die Übung gehabt, dass am Sonntag vor oder nachher, je nachdem was am nächsten war, dann zum Namenstagscafé nach Rhöndorf eingeladen wurde und es waren nur die Kinder und Schwiegerkinder da und ich als Enkel mit dem Namen und meine Cousine Bettina, die an sich Elisabeth hieß, denn Elisabeth ist eine Woche früher am 19. November. Also wir beide waren eingeladen, wir sammeln noch beide Briefmarken und es gibt eine sehr schöne Erinnerung, also sag mal, etwas trüben November-Sonntage in Rhöndorf, wenn die Sonne früh unterging. Und das war ein Vorzug, den ich also damit genossen habe. Ich kann eine Anekdote erzählen. Also eines der Namenstage war so, dass dann 5 Uhr wurde es dann dunkel. Und dann kam die Haushälterin in das Zimmer rein, wo wir alle saßen und sagte, dass der Reinhold Meyer verstorben sei. Meyer war damals führender FDP-Mann, Chef von Baden-Württemberg. Und da brach ein allgemeiner Jubel aus, weil Meyer nicht beliebt war. Und es wurde eine Flasche Wein aufgemacht, was nicht unüblich war. Und dann, Stunde kam sie wieder rein und sagte, es wäre ein Irrtum gewesen, es sei Reinhold Schneider gewesen, der katholische fromme Dichter. Und da war wieder Trauer da. Also das war so ein Nachmittag gewesen.
Wie war es aber so, einen großen Namen zu tragen?
Ja, das war an sich erfreulich, kann ich sagen. Das war immer eine gewisse Stütze und Trost. Also wenn das schief gesagt hat, immerhin ist das mein Großvater. Und er war auch, sagen wir mal, auch sagen, Herr Kanzler war sozusagen ein Stütze verlass. Das heißt, wenn alles schief ging, war er immer noch da, sage ich mal, als starker Mann. Und dann habe ich durchbeobachtet, wie dann nach Oktober 63 dann sozusagen vielleicht etwas wegbrach. Da war nicht mehr der Kanzler und geriet immer mehr auf die Seite. Und das ging wohl allmählich, aber natürlich merkbar. Und es war natürlich so, dass wenn man denselben Namen hat für die Umgebung kein unbeschriebenes Blatt ist. Also alle Leute wissen, dass der kleine Arnold, der ist genauso wie der alte, rund hat dieselben Eigenschaften dort auch vermutet und was ja auch größtenteils stimmte. Und dann war das in der Schule so, ich darf das ja etwas unbescheiden sagen, ich war in der höheren Schule immer der beste Schüler, also 18 Zeugnisse lang. Den Ruf muss natürlich auch sicher arbeiten, erhalten. Und wie gesagt, das ist ja nur so gut, weil Adenauer heißt, aber das hat wohl nicht gestimmt. Und die Lehrer stellten auch einen Anspruch, sagten, wenn meine Arbeit befriedigend war, nur, ich habe einmal mangelhaft geschrieben in den ganzen 9 Jahren, dann hieß es immer, das kann Adenauer sich nicht leisten. Also auch ausreichend befriedigend war es zu wenig. Es gab immer noch gut und sehr gut.
Also es war auch teilweise eine Last, diesen Namen zu tragen?
Ja, Last, ja. Aber gut, man braucht ja auch einen Ansporn. Also auch Lehrer sagen, du musst besser werden oder das darf nicht sein. Das hat ja meinen eigenen Vorsatz eigentlich nur bestätigt. Ne? Insofern war es also nicht so schlimm. Und nachher war es so, im Studium, da war es wieder ganz anders. Da ist man einer von Tausenden und muss man sich da erst zurechtfinden. Und da ist oft, wenn man irgendwo anstehen muss in einer Reihe, wo jemand aufgerufen wird, am Alphabet reicht nämlich meistens der Erste, dann gucken nicht alle, wenn dann Adenauer steht, dann wird man angesprochen, wieso und warum. Und das ist eigentlich bis heute noch so. Aber es, wie gesagt, es war manchmal vielleicht etwas lästig, aber im Ganzen natürlich sehr vorteilhaft. Und ich bin ja Notar geworden, ist ja gewissermaßen ein freier Beruf. Und da ist dann der Name natürlich auch ein Türöffner. Und man braucht da nicht groß für sich zu werben irgendwie. Gut, andere kommen vielleicht gerade nicht zu einem Adenauer, das kann ja auch sein. Also jedenfalls war das immer vorteilhaft.
Hätten Sie sich einen anderen Namen gewünscht manchmal?
Ach, eigentlich nicht. Also das war schon sehr froh. Und wie gesagt, also ich bin eigentlich dankbar dafür.
Ihr Großvater wurde am 5. Januar 1876 in Köln geboren, also noch im Deutschen Kaiserreich, wo er dann als drittes von 4 Kindern aufgewachsen ist. Später, ab 1917, war er dann Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Köln. Sie leben heute auch in Köln. Wie häufig begegnen Sie in Ihrem Alltag, zum Beispiel beim Spazierengehen, Ihrem Großvater und den Dingen, die er als Oberbürgermeister angestoßen hat?
Ja, ich begegne sehr viel, einmal sozusagen bildlich, dann aber auch von seinen Werken her, seinen Bauwerken her. Also in der Balduinstraße, wo er geboren war, ist in der Nähe des Ringes. Ich hatte mein Büro auch zeitweise da ganz nah dran. Da hängt also eine Plakette mit seinem Körper drauf. Dann ist eine Plakette an, wo die Schule früher war, das ist heute ihr Amerika-Haus, kann man sehen. Dann haben wir mit einem Komitee ein Standbild von ihm geschaffen vor über 30 Jahren. Das hat Helmut Kohl damals eingeweiht. Und dann haben wir natürlich das Rathaus, wo wir an ihn denken, wo auch entsprechende Porträts hängen von ihm, Fotos und auch Gemälde. Mhm. Dann haben wir da in Köln noch die Fortwerke, wo auch sein Name am Grundstein noch prangt.
Er hat durch politisches Geschick geschafft, dass Ford sich in Köln angesiedelt hat.
Ford war damals schon in 20 Jahren nach Berlin gegangen als Hauptstadt, hat da montiert auch. Und dann hat Russland den Kölner Norden eingemeindet, 22, und sucht natürlich auch Industrieansiedlung für Köln. Und hat dann es erreicht, dass Henry Ford, das war doch der Gründer der Firma, dann eben auch entschied, dass alles, was neu kam, nach Köln kam. Und hat ein großes Werk am Rheinufer direkt gebaut. Da braucht man den neuen Niederhafen auch. Also die Autos konnten verschifft werden direkt. Also dann, wie gesagt, die Universität selber ist ja auch unter ihm dann neu geschaffen worden. Und auch das Bauwerk heute ist in seiner Zeit begonnen worden. Da war auch dieses Jahr eine große Adenauer Lecture, die kommt alle 1 bis 2 Jahre. Da hat diesmal der Verfassungsgerichtspräsident Habart gesprochen, vor Hunderten von auch jungen Leuten. Und dann haben wir die alte Universität in Köln, die ihn erinnert.
Die Messe geht auf ihn zurück?
Ja, die Messe vor allen Dingen, ja. Da kann man ihn jetzt nicht bildlich erleben, aber es ist klar, die Messe ist 24 begründet worden und ist über 100 Jahre alt. Also alles, was er gemacht hat als OB, war für die Infrastruktur Kölns von großer Bedeutung und hat auch Krieg und Drittes Reich überlebt. Also die beiden Grüngürtel zum Beispiel, die heute das Wichtigste angesehen werden, dann eben die Messe, die Rundfunk. Der WDR kam damals aus Münster nach Köln, 26. Es gab riesige Sportveranstaltungen im Stadion schon, Fußball-Länderspiele, das Deutsche Turnfest und andere Dinge. Und auch für die Kunst wurde viel getan. Also man kann sagen, also die wesentlichen Dinge in Köln, die Köln wichtig machen, hat er mitgestaltet und hat dafür viel getan, auch für den Kölner Dom. Wir haben in Köln die größte freischwingende Glocke der Welt, den Deckenpitter, also den dicken Peter, die größte Glocke, die ja viele Tonnen wiegt. Und Die hat er angerichtet, dass die neu gegossen wurde, denn die wurde im Ersten Krieg eingeschmolzen, das war die Kaiserglocke. Und dann hat die Reichsregierung damals das bezahlt und die Glocke wurde in Apolda in Thüringen gegossen. Und also es gibt also viele Dinge, wo er initiativ war. Und es gibt eine Stadtgeschichte Kölns mit 13 Bänden und der vorletzte Band ist letztes Jahr erschienen. Er hat sich mit der Weimarer Zeit befasst, also mit der Adenauerzeit in Köln. Und da kommt er eigentlich etwas schlecht weg, weil der Autor meinte, dass Adenauer nur die Dinge umgesetzt habe, die andere schon vorgeschlagen hatten. Also hätte Ideen anderer benutzt. Und außerdem hat er es ja gar nicht selber gemacht, hätte es ja machen lassen. Und das wäre eigentlich gar nicht so bedeutsam. Das ist natürlich etwas unverschämt, denn es brauchte jemanden, der das auch durchsetzen wollte und konnte. Nicht nur eine Idee hatte und dann, die dann liegen blieben, dann hat es in die Hand genommen und binnen kurzer Zeit erreicht. Das Kriegsende war ja 1918 im November und im April gab es die neue Uni Köln schon als städtische Universität. Ne?
Wie bei der Ansiedlung von Ford wurde ihm oft politisches Geschick und Machertum nachgesagt. War da was dran an diesem politischen Geschick?
Also er war nicht retrovertiert, sondern nach vorne orientiert. Er wollte ein Macher sein. Also er hätte auch keine Doktorarbeit geschrieben. Also er hat nicht theoretisiert, keine Ideologie betrieben. Er wollte einfach sachlich was erreichen für Köln. Er wollte Köln zur Vormacht im deutschen Westen machen. Köln war damals die drittgrößte Stadt noch vor München und die zweitgrößte preußische. Und er wollte das Tor, das Einfallstor des Westens zum Deutschen Reich und umgekehrt genauso sollte, also dem Deutschen Reich unseren Ausatmen nach Westen und den deutschen Geist eben auch nach Westeuropa transportieren. Also er hatte Großes vor und er wollte was die Bevölkerung tun, auch die Sportanlagen und die Grünanlagen. Er wollte die Leute aus der Großstadt herausführen und aus, sagen wir mal, miefigen Quartieren, also feuchten Quartieren und Beengtheit. Und die Leute sollten einen Garten haben, also nicht nur so ein Parkwaldbitter im Hinterhof, sondern eben freie Natur genießen können. Also er war nicht der Führer von Extremsport oder Rekordsport, sondern er wollte Sport für viele, also Bewegung im Freien, Spielsport. Die Leute sollten mit den Hunden spazieren gehen können, auf den Wiesen und sich hinlegen können, wenn sie wollten. Also er wollte Freiheit da haben.
Von den Nazis wurde er dann 1933 als OB von Köln abgesetzt. Warum?
Erstmal so, dass er natürlich schon als OB von Köln im Stadtrat, dem die Nazis dann von Ende der 20er Jahren angehörten, bekämpft wurde. Und er war so ein Anhänger der Systemparteien. Es gab ja diese Weimarer Koalition zwischen SPD-Zentrum und den Freien Demokraten. Und die waren natürlich dem NS-Regime ein Dorn im Auge. Und dann hat er zwar 32 auch mit dem Gedanken liebäugelt, dass man Hitler in die Koalition in Preußen im Reich einbinden solle, um ihn zu bändigen. Heute weiß man, dass es nicht geklappt hat, aber es war so eine Idee damals, um die Sache Herz zu hören. Heute haben wir das Problem mit der AfD ähnlich. Und dann hatte er, als dann Hitler gewählt wurde, da war er natürlich schon sehr skeptisch. Dann hatten ja die Nazis vor, alle Länder und Kommunen gleichzuschalten in Deutschland. Durch fadenscheinige Gesetzesübertretungen und so haben sie das erreicht, dass über Neuwahlen gesetzt wurden. Und dann war ja die Reichstagswahl für den 5. März angesetzt worden. Und es war das Land Preußen, was ja zwei Drittel vom Reich ausmachte, noch im Wege quasi. Und da gehörte Russland als Präsident vom preußischen Staatsrat einem Dreimännerkollegium an. Das war der Landtagspräsident, Ministerpräsident und er. Und sie hatten die Macht, den Landtag in Preußen, in Berlin aufzulösen. Und die Nazis wollten das, hat sich widersetzt, hat nachher an der Abstimmung nicht mehr teilgenommen. Die haben es ohne ihn gemacht. Und da gab es eben dann auch Wahlen dann in Preußen und dann am 12. März auch in den Kommunen. Und das war das Stichwort, die Nazis abzusetzen am 12. März. Denn er hatte zwischendurch, als Hitler zu Besuch nach Köln kam, als Wahlkämpfer kam. Er war schon Kanzler, aber er war Wahlkämpfer. Und dann hatten eifrige Parteigenossen schon überall Hakenkreuzfahnen in Köln aufgezogen, vor allem auf der Deutzer Brücke. Und die hat er wieder entfernen lassen. Hat gesagt, ich beruhe Hitler nicht am Flughafen ab. Hatten wir damals in Köln schon, der ist ja hier Parteiredner und nicht Kanzler. Und hat auch diese Werbung dafür verboten. Und das haben Nazis sehr übel genommen. Und so war dann der Hass auf ihn. Bei den Nazis sehr groß, wurden ja Geld für Patronen gegen ihn gesammelt. Adenauer und die Mauer hieß es dann. Und weil die nun verdächtig, habe Geld unterschlagen und er habe wie ein Herzog da geherrscht, wie ein König und Hochverrat begangen, Landesverrat begangen. Also alles, was es so gab, wurde ihm in den Kopf geworfen. Und das hat sich nachher alles zerschlagen.
Angeblich hat ihn nur seine Prominenz vor dem Tod bewahrt, im Kloster Maria Laach, wir hatten es angesprochen, und in Berlin hat er dann Schutz gefunden. Wie groß war die Gefahr für ihn und seine Familie?
Er ging ja dann am Morgen des 13. Januar ist er von seinem Freund Fetmings im Auto nach Dortmund gefahren worden, um da die Bahn nach Berlin zu besteigen. Und er ist in die Höhle des Löwen gefahren, hat ja eine Dienstwohnung gehabt in der Wilhelmstraße in Berlin und hat dann Göring, der Ministerpräsident von Preußen war und Innenminister war von Preußen, also Kommissarisch noch besucht und hat sich ihm gestellt, sagt, sagen Sie, was werfen Sie mir eigentlich vor, was soll das Ganze? Und dann haben sie gesagt, ja, gesagt, es gäbe ein Dienststrafverfahren und so weiter. Und da kam er nicht mit durch und dann merkte er, dass also, sagen wir, juristisch nichts zu machen war. Und dann ist er nachher aufgrund des neuen Gesetzes auch dann endgültig entlassen worden und hat seine Wohnung in Berlin aufgegeben. Und dann hat sein Freund Maria Lach, sein Schulfreund, der Abt Herwegen, ihn dann eingeladen, für ein Jahr ins Kloster zu kommen. Abt Herwegen war deutschnational, also war nicht mal Zentrumsmann. Und die Abtei Maria Lach war also dem Dritten Reich zunächst mal sehr zugetan. Insofern war es also etwas ungefährlich für ihn. Und die Gestapo wusste natürlich Bescheid, wo er war. Es gab Artikel in der Zeitung, sogar, wo steckt Adenauer, hieß es, in Maria Lach steckt er. Also er musste aber zurückhalten, also er hatte da kaum Besuch empfangen aus der Familie und er hat sich da also still verhalten. Und dann ist er ein Jahr nach Berlin gezogen, von Mai 34 nach Mai 35 und wollte seinem Dienststrafprozess in Berlin näher dran sein, auch mit seinen Anwälten. Und da ist er verhaftet worden infolge des sogenannten Röhm-Putsches am 30. Juni 1934. Und da ist er dann nach Potsdam ins Polizeipräsidium gebracht worden. Und da wurden schon die Gefangenen gepeinigt und gefoltert und so weiter. Da war ihm klar, wie das auch körperlich losging. Er kam dann wieder frei, weil man ihm nichts nachweisen konnte. Und dann hat er durch in der Furcht vor den Schergen des Dritten Reichs gelebt. Und dann kam er der 20. Juli 1944, also 10 Jahre später. Und da hat man geglaubt, auch er stecke da mit dahinter, was aber natürlich nicht der Fall war. Und die Gestapo kam zweimal, im zweiten Mal haben sie ihn mitgenommen und hatten eigentlich bei ihm im Haus nichts gefunden. Aber dann kam er in das Messelager in Köln. Das heißt, die Messe, die er selbst aufgebaut hatte, war dann Vorkassett geworden und als Vorlage von Buchenwald bei Weimar. Und dann hat der Lager Capo, das war ein früher städtischer Gärtner, hatte ihm gesagt, Herr Adenauer, Sie stehen auf der Liste, die jetzt absatzweise so nach Buchenwald. Und da gab es natürlich auch die Hinrichtung und sowas. Und dann hat er sich krank gestellt, also herzkrank, dann wurde er ins Krankenhaus gebracht, was er auch selbst gebaut hatte, Caritashaus in Köln-Lindenthal. Und da hat ihn ein Major Schliebusch eben rausgeholt, ein Freund der Familie mit seinem Sohn, mit einem gefälschten Befehl. Und das war natürlich alles sehr abenteuerlich. Dann haben sie ihn gebracht, Nacht in Bonn zugebracht, dann in die Nistermühle im Westerwald. Da war ein Mühlenbetrieb mit Beherbergung und da hat er dann als Dr. Weber ein paar Tage zugebracht. Und die Gestapo hat natürlich alles rausgefunden und hat dann sofort seine Frau erpresst und gesagt, also wenn sie uns nicht sagen, wo ihr Mann ist, dann nehmen wir ihre 3 Töchter mit. Und meine Mutter wäre auch mitgenommen worden, die lebt auch im Hause schon. Und da wusste man, was dann alles da passieren konnte. Und hat sie dann nachher gestanden, wo er war. Also sie ist trotzdem noch in Haft. Also das ist ja immer so, auch wenn man aussagt, wird man weiter festgehalten und kam nachher auch frei. Und sie hat ja dann einen Selbstversuch unternommen mit Pyramidon und sich mit Pulsadern aufschneiden, ist aber gerettet worden. Und da wusste der Russe eben auch, dass er auf der Kippe war, denn es gab ja sehr viel auch die Politik der verbrannten Erde. Es wurden noch einige Gegner schnell erschossen beim Rückzug. Und er hat sich dann in Röndorf, als er freikam, Ende November 1944, dann auch ganz ruhig verhalten. Und bis die Nazis wirklich dann weg waren auch. Also es war schon sehr nah dran und hätte jederzeit einer kommen können, ihn erschießen können. Und der wäre nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Es war ja rechtlos alles.
Was hat er Ihnen über diese Zeit erzählt, die ihn auch sehr getroffen hat? Und wie hat er die Absetzung als Kölner Oberbürgermeister erlebt auch?
Es gibt also eine Anekdote von ihm selber, er hat gesagt, also hat, als er 33 absetzt wurde, einen Aktenordner angelegt, also ein Schnellhefter, wo drauf stand, Absetzung durch die Nationalsozialisten. Und als dann die Engländer ihn 45 wieder als OB nach 6 Monaten abgesetzt hatten, als OB von Köln, hat er geschrieben, Absetzung durch die Befreier. Also für ihn war das eine Parallelhandlung und er hat natürlich sehr gebrochen, weil er war ja ein Erfolgsmensch gewesen, 16 Jahre als OB von Köln, also nur Erfolg gehabt, alle hat bewunderten ihn und dann kam dieser Absturz, wo das alles nichts mehr galt. Er wurde getilgt aus allen Büchern, seine Bilder wurden weggenommen, also er wurde also getilgt wurde er.
Auf Null gesetzt, kann man sagen?
Ja, auf Null gesetzt und er hatte dann auch kein Einkommen zunächst, wurde alles gestrichen, hat danach durch einen Kompromiss dann eben doch seine Pension teilweise bekommen und er merkte eben auch, wie der Rechtsstaat nichts mehr galt, also konnte sich nicht wehren. Die Polizei machte alles mit, das hat ihn sehr misstrauisch gemacht. Er wusste auch, wie wankelmütig die Menschen sind, also alte Freunde, die dann plötzlich den Hitlergruß erhoben und ihn nicht mehr kannten. Also die Menschen sind sehr schnell verführbar und opportunistisch eingestellt und haben wenig Grundsätze. Das war ihm klar oder wurde ihm klarer und das hat er nachher auch beachtet eben. Es gibt auch das Sprichwort, der Not gehen 100 Freunde auf ein Lot, ne?
Sie haben den Selbstmordversuch seiner zweiten Frau Gusi angesprochen. Auf Druck der Gestapo hatte sie eben ihn verraten dann. Ihr Großvater hat in seinem Leben viele Schicksalsschläge erlebt. Er hat zwei Ehefrauen früh nach langer Krankheit verloren. Wie hat ihn das für das Leben gezeichnet und auch geprägt?
Ja, es hat ihn sehr geprägt, denke ich mir. Also einmal starb er schon eine kleine Schwester, also die nach ihm geboren wurde, nach 4 Monaten eine Hirnhautentzündung. Das war 1880. Da haben die Eltern damals für den Tod des Kindes gebetet. Das war schon sehr ergreifend für ihn, dass man für den Tod des Kindes betete. Dann eben gesagt, starben natürlich seine Eltern auch nach und nach. Und dann seine erste Frau, die war 36, also meine Großmutter, dann starb das erste Kind aus der zweiten Ehe auch schon nach 4 Tagen. Und dann die zweite Frau, es waren schon viele Schläge. Die erste Frau hat nicht erlebt, wie er OB von Köln wurde. Die zweite hat nicht erlebt, wie er Bundeskanzler wurde. Also die Karrieresprünge haben die beiden nicht mehr miterlebt. Er war dann immer alleine. Und insofern also hat ihn das hart gemacht, sagen wir mal so. Er wusste, wie nicht er auf andere Menschen vertrauen konnte. Und es gibt ja ein Wort, was ich auch beherzige. Also ist etwas hart, sagen wir mal. Man sollte bei einem Menschen das Schlechteste vermuten, dann liegt man einigermaßen richtig. Ne? Also das ist so. Also er hat immer bei allen mit allem gerechnet und war auf der Hut, sagen wir mal. Insofern konnte er auch nicht enttäuscht werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihr Großvater dann der Vorsitzende des Parlamentarischen Rates und arbeitete unter anderem das Grundgesetz mit aus. Mit 73 Jahren wurde er dann 1949 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Sie haben uns schon erzählt, Sie haben die Wahl damals am Radio miterlebt bei Ihren anderen Großeltern. Die Westbindung fällt in seine Zeit, die Aussöhnung mit Frankreich haben wir angesprochen, das Vorantreiben Europas vor allen Dingen, aber auch der Eintritt der Bundesrepublik in die NATO und die Gründung der Bundeswehr. Was zeichnete seine Politik aus und was trieb ihn dabei auch an?
Ja, er hatte ja schon ein langes Leben, wie Sie sagten, hinter sich als 1949. Und ich denke mir, dass er 1946, als er 70 wurde im Januar und das auch feierte, da hat er ein Brainstorming, heute sagt, begangen und hat gesagt, wo stehe ich, wo bin ich, wie geht's weiter? Und hatte gleich erkannt, im Krieg, es gibt eine Zweiteilung der Welt, also Westen und Osten, und sah den Kommunismus immer als Gegner an und der auch dann in Osteuropa immer weiter fortschritt. Und er hatte das Gefühl, dass die Deutschen vielleicht wieder nach dem Krieg wieder falsch liegen würden, sich falsch entscheiden würden, aus der Mittellage heraus und natürlich auch sehr gefühlselig waren und dachten, Wiedervereinigung ist das Wichtigste. Das Wichtigste für ihn war die Freiheit. Also er wollte, dass diese Westzonen zumindest, die also sich entscheiden konnten, frei blieben, auch frei von Besatzungsrechten. Er wollte die Deutschen sozusagen wieder heilen, zum Frieden erziehen und sie wieder zu einem gleichberechtigten Glied der westlichen Völkergemeinschaft machen. Das war sein Ziel. Und er dachte, dass er der Einzige sei, der das machen könne.
Hat er das Amt angestrebt?
Ja, das denke ich schon. Also, denn sonst wären diese sagenhaften Aktivitäten, die er dann ab 46 entfaltet hat, nicht überflüssig gewesen. Also er kam ja dann auch gleich in den vom Besatz von Briten besetzten Landtag in Düsseldorf 46 schon, wurde dann auch in den Landtag gewählt. Er war dann auch CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag bis 1950. Also er wollte schon was werden und hat auch versucht, Regierungsbildung in NRW zu beeinflussen. Der hätte ja auch Ministerpräsident von NRW werden können, hat er nicht gewollt. Er sah immer schon das höhere Ziel, also im Gesamtstaat. Und das ist ganz klar. Er war dann 49 auch kein Kanzlerkandidat. Das Wort kannte man damals nicht. Er war Vorsitzender der CDU der britischen Zone. Das war er aber mehr nicht. Und er hat also unheimlich daran gearbeitet, sich in Deutschland bekannt zu machen. Und die Rolle als Präsident des Parlamentarischen Rates war da sehr willkommen natürlich. Er war der Mittelsmann zwischen den Deutschen und den alliierten Militärgouverneuren war er. Und wurde immer bekannter. Und dann gibt es ja auch die Anekdote von der sogenannten Röndorfer Konferenz, wo er dann, als die Frage auftauchte, wen sollen wir als CDU eigentlich als Kanzler vorschlagen für die kommende Regierungsbildung? Und er hat dann gesagt, er hat mit seinem Bonner Arzt Professor Martini gesprochen, er hat gesagt, für 1 bis 2 Jahre könnte er das Amt übernehmen. Das war dann seine Selbstkandidatur und die wurde dann akklamiert und er wurde dann damit beauftragt. Und er binnen weniger Tage war die Koalition fertig. Ne? Da wurde schnell gearbeitet und dann gab es ja auch die Sache, dass einer fragte, wer soll denn Bundespräsident werden? Da sagte er dann, natürlich der Heuss. Da sagten die, warum denn der Heuss? Ja, der Heuss ist Vorsitzender der FDP, unserem Koalitionspartner. Und der muss ja auch einen Posten kriegen. Und da sagte einer, der Heuss ist so wenig kirchlich gesonnen. Da sagte er, das macht nichts, seine Frau ist Form, das reicht. Ne? Und er war natürlich da auch immer spitzzündig, aber er wollte schnell zum Ziele kommen, sagen wir mal so. Und er sah sich als Einzigen, der standhaft blieb, der ein Ziel hatte, also Westbindung. Nicht, jetzt gucken wir mal erst, ob vielleicht mit den Russen was machen und so. Das kann man nicht die Frage. Er hat gesagt, wir machen Westbindung, wir machen soziale Marktwirtschaft und orientieren uns nach Europa hin. Und das war sein Ziel und hat alles für getan, mit allen Mitteln.
Ihr Großvater, Sie haben es gesagt, als er Bundeskanzler wurde, war bereits 73 Jahre alt. Wie hat er das aber auch körperlich geschafft, auch wenn sein Ohrarzt gesagt hat, ja, er ist fit, schließlich hatte er ja auch ein bewegtes Leben hinter sich. Was hat ihm die Arbeit auch abverlangt?
Ja, ich denke, dass er sehr zäh war. Er war ja gesundheitlich nicht immer gut dran, hatte auch im Alter sehr viel Erkältungskrankheit, Bronchitis und so weiter. Aber er hatte keinen Krebs und keinen Diabetes, also diese Sachen hatte er nicht. Das waren so immer vorübergehende Krankheiten. Und er war auch nicht Militär geworden im Ersten Weltkrieg, weil er eben schlechte Konstitution hatte. Aber er war eben doch anscheinend, hatte gute Gene gehabt. Er ist so älter als seine Geschwister geworden, als seine Eltern älter geworden. Und er hatte den unbedingten Willen gehabt, ich will das schaffen. Ich will jetzt endlich Deutschland auf den richtigen Weg bringen für alle Zukunft und fest eingemauert, sodass es nicht mehr zu ändern ist. Das war sein Ziel. Und da hat er viel für getan eben. Er hat natürlich dann um die Familie sich nicht kümmern können. Es war immer unterwegs, das weiß ich auch von meiner Mutter her, die ja mit mir in Rhöndorf gelebt hatte. Und er war dauernd auf Achse, hatte einen Fahrer und er fuhr durch ganz Deutschland, vor allem durch NRW, um dann eben für Wahlen zu arbeiten. Also es war schon ein großer Antrieb bei ihm da. Also nicht Ehrgeiz, will ich nicht sagen, er brauchte sich nichts vorzumachen, aber er wollte unbedingt eben Deutschland auf den richtigen Weg bringen.
Wie haben Sie ihn als Kanzler erlebt und wie hat ihn das Amt auch verändert?
Sag mal so, ich habe ihn ja als OB von Köln nicht persönlich erlebt. Ich kenne es nur von Fotos und Filmen her. Er war immer schon ein würdevoller Mann, also einer auch von seiner Größe die Szene beherrschte. Und als Kanzler war natürlich auch sozusagen einmalig. Also ich sagte es schon eben, dass er dann eben, wenn er den Raum betrat, alles aufstand. Er beherrschte den Raum und die Versammlung, die Menge. Und hat das auch mit sehr viel Humor dann auch getan. Aber wir haben erlebt, eben bei seinem Geburtstag erlebt, wie er die ganze Feier dirigierte, sage ich mal, und dann eben auch vielen anderen Anlässen, wo er auftrat. Wir haben auch die Wochenshow damals im Kino gesehen, also seine Auslandsbesuche, Frankreich, Amerika, England und vieles mehr. Also er war eine beherrschende Persönlichkeit, der eben Eindruck machte. Er war eindrucksvoll und hatte immer Würde mit sich. Also er war keiner, der sich hinkniete, keine Ringeküste, Verbeugung machte, war immer gerade auf und hatte einen gewissen Stolz in sich auch gehabt. Also, einen gewissen Stolz und wollte auch, dass die Deutschen auf ihr Land stolz sein sollten und auch stolz sein durften auf ihr Land. Es gab nicht nur 12 Jahre NS, es gab auch noch andere Zeiten in Deutschland. Das hat ihn angetrieben und ich bin ja nun auch 81 Jahre alt, ich weiß ja auch, was das Alter ist inzwischen und man merkt ja, wie die Kräfte, sagen wir, weniger werden, wie man da viel dran arbeiten muss und wie man auch mehr Zeit für vieles braucht als vorher. Das musste er ja auch bekämpfen alles. Und da finde ich schon ein Wunder, wie er das geschafft hat, auch diese täglichen Besuche von 20 Leuten, dann essen gehen, mittags mit Leuten, Abendessen gehen, Reisen machen, mal kurz in Deutschland rum. Es gab ja damals noch nicht die Hubschrauber, es gab nur die Bahn, die damals noch pünktlich fuhr und Autos eben, er fuhr gerne schnell Auto, also trieb den Chauffeur immer an zur Höchstleistung und die ersten Flugreisen gab es mit Propellermaschinen. Es war alles etwas gemächlich, es gab kein Handy und es gab nur Telefon, es gab natürlich schon Funk. Aber er hat auch, natürlich auch immer gebraucht, eine gewisse Mußezeit. Also das Wochenende war dann in Rhöndorf und wo er dann nur wenig um sich hatte, einen Sohn oder zwei Söhne um sich herum, das Personal zu Hause. Und er konnte in den Garten gucken, über den Rhein hinweg gucken, auf die Eifelhöhen. Und er konnte viel nachdenken, auch hat auch noch lesen können, hat auch Bücher gelesen. Ne? Also sowohl politische Bücher als eben auch Kunstbücher und andere Dinge. Er konnte entspannen bei Kriminalromanen, dann bei Gedichten von Eichendorff und eben blättert in Kunstbüchern, vor allem in Rembrandt-Büchern, hat er sehr Fantasie eben auch gehabt und damit auch, sagen wir mal, andere Regungen befriedigt, eben, dass er sich ablenkt mit solchen Sachen. Aber er hat eben sehr viel nachgedacht, hat er eben auch sehr vieles problematisch gesehen. Und ich denke, die Zeit als Kanzler hat ihm so, es war für ihn die Krönung der Laufbahn und auch, sagen wir mal, der größte Erkenntnisgewinn dann nachher noch gewesen. Er war ja früher mehr ein Mann für Deutschland gewesen und dann eben ein Mann für Europa und auch für die Welt. Er hat sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Reisen gemacht. Hat nichts so mit heute. Heute reisen sie ja, er war einmal im Jahr in Amerika, heute fahren sie 10-mal im Jahr in Amerika. Ist heute alles nichts mehr wert heute, sagen wir so. Früher war so eine Reise im Jahr, das machte auf die Person auch mehr Eindruck. Ne? Er nahm dann auch mehr mit, hat auch dann Museen besucht in den Städten, wo er war, sich mit beschäftigen können. Also er war schon wie ein Herrscher, sagen wir, etwas, also fast wie ein Monarch, wie er dann auch lebte und regierte. Aber er ist immer Mensch geblieben und eigentlich bescheiden. Ne?
In seine Zeit als Bundeskanzler fällt auch die Klärung der sogenannten Saarfrage, wo es um die Angliederung des Saarlandes an die Bundesrepublik ging. Wie wichtig war ihm diese kleine Wiedervereinigung dann 1957?
Ach, das war sehr wichtig für ihn. Also die Saarfrage war ja eine Frage, die seit dem Kriegsende dann zwischen Deutschland und Frankreich stand und eigentlich alles andere blockierte irgendwie. Also es kam immer am Ende, war die Frage, wie geht's mit der Saar weiter? Und ich habe in einem Bildband jetzt auch nochmal nachgesehen, da ist bei Russland 65, als wieder Landtagswahl war hier, wurde er mit seinem Auto an die Saarschleife mit Mittlach gefahren und da hat ein Begleiter gesagt, da kommen einem die Tränen, wenn man hier runterguckt auf die Saarschleife und da hat er gesagt, ja, Gott sei Dank hätte es die Verbindung Deutschland wieder gegeben, also war sehr glücklich darüber. Es war schon wichtig und gut für ihn und eine Abrundung.
Wie würde Ihr Großvater heute in der aktuellen Weltlage auf sein politisches Erbe schauen und auch darauf schauen, wie die Welt sich gerade verändert um uns herum?
Ja, ich denke, er wäre natürlich mit allem unzufrieden, das ist klar, er hat immer gesagt, die Situation ist ernst, aber er würde auch vielleicht sagen, seht ihr, das habe ich euch alles vorher schon gesagt, ich hatte ja versucht, das zu verhindern mit der starken Westbindung, mit der EVG, der Verteidigungsgemeinschaft. Und er würde sagen, nun müsste sofort alles andere ruhen lassen und nur daran arbeiten, dass Europa zusammenwächst und nicht mit 27 Staaten abgestimmt wird. Nein, da müsste ein Kern gebildet werden, der aktionsfähig ist. Wir brauchen ein Heer, wir brauchen eine Verteidigungsgemeinschaft, wir brauchen Waffen. Nur noch einer macht Panzer, einer macht Drohnen, einer macht Raketen. Wir brauchen nicht alles getrennt zu machen. Und man muss eben Rechte aufgeben. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, was unser Mitarbeiter Löttl in Rhönhoff geschrieben hat. Er hat geschrieben, durch Selbstverzicht zur Souveränität. Deutschland hat im Krieg nichts zu verlieren gehabt und konnte gerne auf Rechte, die es noch gar nicht besaß, verzichten und sei dagegen gleich in die internationalen Verbände hinein, also in Gemeinschaft hinein. Und dadurch wurden wir dann auch souverän wieder durch diese Verträge. Und heute muss man auch sagen, wir werden dann unabhängig, wenn wir uns eben selber aufgeben, wenn wir ein Europa werden. Ist ja egal, wer Präsident oder Kanzler wird von dem Europa. Also man muss das von dem Ich wegkommen, müssen die gemeinsame Sache sehen und auch die bestrafen, sage ich, die dagegen sind. Man kann nicht in Ungarn, in Slowakei sagen, wir wollen eure Wohltaten, aber ansonsten spucken wir euch den Kopf drauf. Das geht nicht. Also wir müssen da strenger reden, strenger antworten. Wir müssen aber auch dem Putin Bescheid sagen. Er ist nicht unser Vorgesetzter und Trump ist auch kein Vorgesetzter. Wir müssen sagen, Trump, hier ist Ende. Wir haben auch Würde hier und wir machen das nicht mit. Denn Putin und Trump kämpfen gegen Gemeinschaft. Die wollen alles dividieren. Divided impera ist der Wahlspruch. Die mögen keine Zweierbündnisse, sie mögen keine Dreierbündnisse, sie wollen gar nichts. Sie wollen jeden Staat so möglichst klein machen, damit sie ihn beherrschen können. Und da müssen wir gegen aufstehen.
Er wurde ja auf Druck der Nazis damals auch aus seinem Gesangsverein in Köln geworfen. Da gibt es jetzt ein Musical zu seinen Ehren zum 150. Was bedeuten ihm solche Ehrungen?
Das ist sehr gut. Also ich war zweimal da. Ich habe einmal mit auf der Bühne gestanden bei einem Vorspiel. Ich bin im Verein, der das macht, ist der Kölner Männersangverein, auch im Kuratorium drin. Ja, Russland war Ehrenpräsident, mein Onkel Max war Präsident da. Wir sind ihm sehr verbunden und als früher auch schon mal auf der Bühne gestanden, also als Adenauer in anderen Stücken, aber nur als eine Einzelrolle. Jetzt war das ganze Stück um ihn herum gemacht worden. Er wurde dargestellt von einem früheren Bonner SPD-Oberbürgermeister Nimtsch, der der Bars der Spielgemeinschaft ist. Und das wird ja gespielt seit Januar bis Karnevalsdienstag und manchmal sogar zweimal täglich mit großem Erfolg. Karten sind mir sofort ausverkauft. Und ich fand es sehr gut gemacht. Also gute Kulissen, gute Kostüme, gut gespielt. Auch die Maske des Großteils stimmt sehr gut. Und es sind zwei Ebenen. Eine Ebene spielt in der Weimarer Zeit, also B. von Köln mit seinen dortigen Begegnungen und Handlungen. Und das andere ist ein Spiel im Himmel, an seinem Geburtstag im Himmel Hofeld und dann auch Leute vorbeikommen. Elisabeth II. Kommt vorbei, Kennedy kommt vorbei, Khrushchev, alle kommen vorbei, Willy Brandt und so weiter. Das ist sehr gut gemacht und ich sprach hier in Saarbrücken noch einen Herrn, der auch gerade da war, auch begeistert war. Also alle sind begeistert, einhellig. Das heißt, ein Leben für Köln, ein Leben für Köln, sehr gut. Und das ist das, was auch den Menschen der Bevölkerung nahe bringt. Sie lieben das, verstehen Sie, so ein Karnevalsspiel. Ne?
Was besitzen Sie als persönliches Erinnerungsstück von Ihrem Großvater?
Ja, ich habe manches. Ich war ja Patenkind. Eine Uhr von ihm, goldene Uhr zur Erstkommunion, Manschettenknöpfe und dann auch andere Geschenke. Also ich hatte noch früher Spielzeug von ihm bekommen und ich habe sehr viele Bücher mir signieren lassen von ihm, also die er mir als Kind geschenkt hatte, auch signieren lassen und andere Dinge auch. Auch Dinge, die er uns, als wir älter waren, geschenkt hat, also auch Bücher von sich, auch Fotos von sich. Also ich bin sozusagen ein Adenauer-Fan, ein Fansammler.
Ein Groupie, würde ich mal sagen, heute.
Und vor allem sind es natürlich die Erinnerungen auch, die ich habe in 1000 tausende Bücher gesammelt und wo auch die Innenaufnahmen sie sind, also wie er gewohnt hat oder die Bilder, die da an der Wand hingen und sich beschäftigt hat. Also ich bin auch durch die Stiftung natürlich auch, sagen wir mal, sachverständig geworden. Ich kenne die Fotografen, alle die Fotografien von ihm, die wichtigen, und habe sie auch selber und ich weiß, welche Bilder interessiert haben. Ich kenne seine Korrespondenzen. Es kommt immer jeden Tag noch was dazu. Also das ist nicht so, dass es nichts zu entdecken gäbe, aber es ist schon sehr reichlich, das Leben. Und ich habe sehr viele Erinnerungen an ihn also behalten und es kommt mir noch hinzu.
Sie haben die Korrespondenz gerade angesprochen. Die Enkel, seine 24 Enkelkinder, haben ihm auch immer wieder geschrieben und er hat angeblich alle Briefe beantwortet.
Ja, ich weiß nicht, wo es her, aber es stimmt. Also ich kriegte dann auch nach dem Tode auch von ihm, also dann aus dem Haus Sachen zurück, die sonst weggeschmissen worden wären. Man hielt damals das für nicht wichtig, was er mir geschrieben hatte. Ne? Aber er hatte auch dann auch die Briefe seiner Kinder aufgehoben, also über Jahrzehnte. Und leider hat dann eine Mitarbeiterin damals den Kindern die Sachen in die Hand gegeben, was juristisch auch ein Fehler war. Und das hat mein Vater dazu bewegt, das nicht zu tun. Wir haben sie zurückgegeben und andere Onkel, Tante auch. Dann sind wir weggekommen wohl. War natürlich auch Dinge drin, die man nicht mehr lesen wollte vielleicht. Ne? Und das fand ich also archivarisch gesehen schlecht und auch juristisch nicht in Ordnung. Und ich bekam auch zwei Sachen zurück. Ich hatte eine riesen Postkarte geschrieben von dem Italienurlaub, also das heißt nicht Urlaub, das war unser Abitur, also nach Rom, Jahr 63. Die war sehr groß, mit Sonderporto damals, und hatten alle Klassenkameraden geschrieben, die Lehrer, die auf der Reise mit waren. Und die hatte jemand schon in mehrere Stücke zerrissen, aber die Stücke konnte ich zusammensetzen. Und dann hatte ich im Jahr 54, da war ich noch Volksschüler, eine große oft unsere Lehrerin geschrieben, er möge doch uns für Weihnachten eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und da hat er dann 30 Mark geschickt im Briefumschlag, also einen blauen 10er-Schein, einen grünen 20-Mark-Schein. Und hat die Lehrerin dann für alle Kinder, das waren 50 in der Klasse, dann Schokolade besorgt, Marzipan und was übrig behalten für arme Kinder. Das haben wir ihm dann im Brief geschrieben. Das ist uns bedankt, und alle haben unterschrieben. Ich habe ihn dann so geschrieben, alle unterschrieben. Das ist genau gemacht, geschrieben, was wir gemacht haben. Und das, dieser Dankbrief auch noch vorhanden. Also ist alles da gewesen. Mhm. Und er hat selber dann auch geschrieben. Es gibt also keinen Brief und keine Postkarte unbeantwortet. Also er schrieb selber, mit Hand oft oder mit Maschine, Unterschrift, oder er hat auch Sekretärin schreiben lassen. Das habe ich durch alles aufgehoben. Auch die Karten von Konferenzen, ganz Europa und von Amerika, schickte immer seinen Kindern jeweils eine Karte und manchmal den Enkeln auch oder allen zusammen eine Karte. Und das sind das heute Schätze.
Und hat für Sie als Briefmarkensammler auch immer gerne was dazugelegt?
Ja, er kriegt ja vom Postministerium dann öfters so Erstlassbriefe, ähnliche Dinge, also Ministerdrucke und sowas. Das hat er dann unter meiner Cousine und mir aufgeteilt. Das kriegten wir ab und zu. Und das waren so Sachen, die er selber bekam. Ja, die hat uns hat auch schon mal Kriminalromane geschickt, die er gelesen hatte. Natürlich mit Autogramm drin, das war das Wichtigste. Und dann hat er uns auch schon mal, als ich im Krankenhaus war, auch Bücher schicken lassen. Ich war in seiner Zeit zwar im Krankenhaus, Blinddarm und Leistenbruch. Und dann hatten wir ein Büchlein von ihm, wo er dann gerade war, so Schwarzwald etwas, oder woanders her. Und dann auch mit Wittmund, dem lieben Enkel Konradin. Ich habe das wie Schätze gehütet bis heute. Sehr schöne Sachen. Und er hat wirklich, er kannte uns ältere Enkel ja auch sehr gut. Er hat sie ja erlebt im Haus auch. Er kannte unseren Charakter und wusste, wie wir waren. Hatte Vorstellungen, waren nicht Fremde für ihn. Die Babys, die mal anonym waren, stellten für ihn noch was dar. Und da war schon eine echte Beziehung.
Was geben Sie als Erinnerung an Ihre Enkel? Sie haben drei Enkelkinder von über Ihren Urgroßvater weiter.
Ich versuche, das weiterzugeben. Die Kinder wissen auch schon etwas mehr. Und ich weiß, unsere Tochter Leonie, die ist jetzt über 40, als die Kleinkind war, da sah sie bei mir sehr viele Bücher im Bücherschrank, wo der Bundesadler drauf war. Und dann hat sie gesagt zu mir, Papi, ich weiß, was das ist. Das ist der Bundeskanzler Vogel. Also sie hatte schon Ahnung, das ist was Wichtiges, Amt ist, das hat mit dem Bundeskanzler zusammen. Und die Kinder wissen, also unsere Kinder wissen natürlich sehr gut Bescheid inzwischen. Ich versorge sie auch mit Literatur regelmäßig. Und die Enkel, gut, die sind ja, die eine ist 7, die andere 6, die andere 5. Die sind in der Schule jetzt und die Eltern leben in der Schweiz. Und wir versuchen sie also da immer auch vorzubilden. Und also die Begriffe kennen sie schon und werden das dann mit Leben füllen.
Also eben auch viele persönliche Erinnerungen, die sie mit ihnen teilen.
Ja, die will ich auch weitergeben. Ich gebe viele zurück nach Rhöndorf, auch weil es da dann gehegt werden kann. Denn die Kinder können nicht das alles aufheben, was ich aufgehoben habe. Das schaffen sie nicht, auch räumlich nicht. Und deshalb will ich vieles nach Rhöndorf geben. Das ist ja eine Stiftung auf immer, auf ewig die Stiftung. Und dass die also die Sachen hütet und konserviert und auch weitergibt. Und ich gebe auch viele Duplikate schon jetzt nach Röndorf, damit die dann auch jedenfalls an andere Dinge weitergeben können, also als Hüter des Nachlasses.
Wie haben Sie ihn dann im Ruhestand erlebt, als er ab 63 kein Kanzler mehr war?
Ja, da war er dann sehr viel, sagen wir, entspannter, ruhiger und weniger offiziell. Und da waren wir schon mal zum Kaffeetrinken bei ihm eingeladen. Und da hat er dann auch viel offener gesprochen, weil jetzt war ja nicht wichtig, was er sagte. Denn früher hätte das ja weitergetragen werden können, wenn er sich irgendwie ungut zu ihm geäußert hätte. Also er hat den Kennedy als Chorknaben bezeichnet, also naiven Messdiener quasi, Chorknaben. Und dann auch der Hans der 23. war für ihn auch eine Figur. Also Pius der 12. war ein Papst nach seinem Stil, gleicher Geburtsjahrgang, stramme Haltung, schlank, rank und antikommunistisch und so weiter. Und der Johannes war immer ein unsicherer Kantonist, ne, und hielt ihn auch für politisch naiv und hat ja mal versucht, bei Audienz bei ihm ihn zu bekehren, Johannes. Da hat er gesagt, Herr Bundeskanzler, ich bin schon katholisch. Ne? Also er erwartete von Papst eine straffe Haltung, auch gegenüber dem Kommunismus. Und da hat er sich offen, das hat er auch gesagt damals, also da ging es um den Atomwaffensperrvertrag, er sagte, er würde sich eher die Hand abpacken, als den zu unterschreiben. Also er hat dann sehr viel offener gesprochen. Und wir hätten gerne da nochmal, da gab es einen Plan, Journalisten ihn zu interviewen, Enkelinterviewen, den Bundeskanzler, und hätten ihn nach seiner Vergangenheit befragt, aber dann wurde er dann krank und starb, das war dann zu spät, hätten wir früher mit anfangen müssen. Und er, sag mal, er war gesprächiger geworden und hat ja auch mehr Zeit dann gehabt.
Und Sie haben auch gefragt, dann, wenn Sie sich getroffen haben zum Kaffee?
Ja, nee, also wir weniger Vaters, wir haben vielleicht irgendwo mal nachgehakt. Also es war ja so, das Gespräch führten die eigenen Kinder mit ihm. Wir saßen dann, waren ja noch die Spitzen, also die Älteren dabei, also wenige. Und wir haben dann zugehört, also ich habe auch schon mal was aufgeschrieben und haben vielleicht mal nachgefragt irgendwo. Aber wir haben nicht versucht, das Gespräch an uns zu reißen. Das wäre etwas unangemessen gewesen.
Was war Ihr Großvater für Sie und wie wichtig war er auch für Sie in der Zeit? Sie waren 22, als er gestorben
ja,
ist.
Ja, richtig. Ja, er war eine Leitfigur und es war so, ja, unsere Stütze. Es war so, er stellte das Haus über die Hülle über uns da, sage ich mal. Ne? Und man dachte sich als junger Mensch eben, hoffentlich zerbricht nicht alles hinter ihm dann so, dass das alles nachher nicht mehr galt oder davor, was er weg war. Das hat man dann sich Gott sei Dank anders gezeigt. Also er war eben, ja, ein Oberfamilienvater, sage ich mal. Ne? Und wie es so, auch wenn Eltern sterben nachher, das fällt was, eine Hülle von einem weg. Man ist dann an der Front plötzlich. Ne? Also man steht dann vorne, abschussbereit und muss mit einem rechnen. Und das war früher eben eine Heimstatt. Das war so ein Gefühl der Sicherheit eben auch. Also nicht nur als Kanzler, auch als Familienoberhaupt. Eine Sicherheit, einer, der einen gegen alles schützen konnte.
Haben Sie ihn auch mal nach Rat gefragt?
Nein, also das... ich sag mal, das brauchte ich nicht, also es lief alles so. Unsere Eltern haben uns Kindern, wir waren ja 6 Kinder zu Hause, nie gesagt, dass wir Abitur machen müssen, dass wir studieren müssen und ein Examen machen mütsen und so weiter. Das war nie, das war stillschweigend. Man war, wusste, was man sich schuldig war der Familie, das wusste man selber. Und haben alle Abitur gemacht, alle studiert, alle Examen gemacht und auch alle geheiratet, sozusagen, wie das so still gedacht wurde, sage ich mal. Und also Rat brauchte ich da keinen. Und ich wollte Chemie studieren, hatte sehr viel Interesse an Chemie gehabt, auch 3 Jahre Chemie in der Schule gehabt, habe dann wollte ich Publizist werden, also mehr ihr Genre ergreifen, Geschichte und Deutsch studieren und so weiter. Und das habe ich aber dann letzten Moment gelassen, habe dann Jura genommen, weil Jura mich so als Stoff nicht so interessierte. Aber ich dachte, da haben Generationen von uns vorher von gelebt und auch Onkel, Tanten und so weiter. Das ist doch, was uns gemäß ist, das Jurastudium. Und es hatte die meisten Berufsmöglichkeiten hinter sich. Also man konnte in die Verwaltung gehen, Justiz gehen, auch Anwalt werden. Und ich bin Notar geworden, weil es die Noten erlaubt. Man konnte als Notar nur mit besten Noten das werden. Und er selber hat das ja auch werden wollen. Ich hatte einen Onkel, der war es auch geworden. Das ist die richtige Laufbahn. Und Politik hat mich natürlich auch interessiert. Ich bin auch im Stadtrat von Köln gewesen, aber ich habe nie versucht, direkt vom Studium weg in die Politik zu gehen. Das fand ich unmöglich und nicht gut. war dafür aus, auch eine Familie zu gründen und dann eben einen soliden Beruf zu haben. Einen klassischen Beruf, sage ich mal. Ne? Und das war der Notar.
Was hat er Ihnen aber persönlich für Ihr Leben mit auf den Weg gegeben und wie hat er Sie auch geprägt?
Ja, also das ist so, dass er natürlich auch ein Beispiel für einen sein konnte und auch für mich war. Also sag mal, wichtig war die Grundsatztreue, auch die Religion, dass man das, wo man jetzt durch Geburt hingekommen ist, dass man seinen Standpunkt behält und die Sachen fortführt von den Vorfahren her und auf der Linie bleibt und eben auch versucht, auch wenn Niederschläge kommen, dass man dann eben den Kopf oben halten muss und sich aufrappeln muss und wirklich selbstständig, nicht immer nach Hilfe rufen, sondern eben selbst versuchen, selber sich zu befreien, selbst emporzuhelfen, selbst weiterzukommen und auf sich und auf Gott zu vertrauen. Das denke ich mir, das haben wir da von ihm gelernt. Und nicht aufzugeben, auch sich nicht zu verbiegen und etwas zu verraten, sondern eben seiner Sache treu bleiben.
Wie oft denken Sie heute, losgelöst von der Arbeit in der Stiftung, im Alltag an Ihren Großvater und in welchen Situationen, so ganz persönlich?
Ja, ich denke natürlich sehr viel durch die Umgebung, der ich lebe. Ich lebe ja da ganz nah dran an dem Caritas-Krankenhaus, mit dem ihn viel verbunden hat. Ich sehe sein Wohnhaus sehr viel, weil ich in der Nähe wohne. Und die Kirche, in der er früher war, und sein Grüngürtel, in dem ich mich bewege, Stadtwald, ich denke dauernd an ihn, sage ich mal. Und ich kriege auch nicht täglich, aber immer wieder Post, Mails und Anfragen zu meinem Großvater. Diese Woche auch 1 bis 2 Mal schon nach Häusern in Lindenthal und Verbindungen zu ihm. Und ich bin selber ein Netzwerker und versuche in Netzwerken weiterzukommen, also mich zu hangeln von einem zu anderen. Also ich forsche sehr gerne. Ich bin jeden Tag irgendwie am Forschen und versuche Neues zu erfahren, gerade über ihn. Und so kommt er mir dauernd vor. Also es ist also, dann habe ich ja seine Büsten im Hause stehen, 3 Stück. Ich habe seine Bilder hängen und stehen als Sammler. Und also ich kann ihm gar nicht entgehen. Ne? Aber es ist für mich auch zur Gewohnheit geworden. Man guckt schon gar nicht mehr so richtig hin, sage ich mal. Und es ist für mich ein Lebensinhalt geworden irgendwie. Ne?
Also Sie erinnern sich gerne an ihn?
Ja, so ein Prophet ungefähr. Ne?
Vielen Dank, Herr Arnauer, dass Sie heute ja Ihre persönlichen Erinnerungen an Ihren Großvater mit uns geteilt haben. Danke für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. War eine Freude für mich.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.